2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
In mein Bier, da lasse ich nur richtig Hopfenmalz, Hefe und Wasser. Und zwar seit 500 Jahren, denn so lange gilt das deutsche Reinheitsgebot und steht für weltweit beliebtes deutsches Bier. Ob das so eigentlich noch stimmt, das besprechen wir jetzt mit dem Biertester und Autor Harald Schieder. Schönen guten Morgen, Herr Schieder.
Hallo, guten Tag.
Guten Morgen, Sie sind Biertester, sind Sie nüchtern?
Natürlich.
Gut, dann kann ich gleich die Anschlussfrage stellen. Wird das Reinheitsgebot in Deutschland eigentlich noch konsequent eingehalten?
Ja, das wird es schon. Also das ist eigentlich die Voraussetzung, um das Bier oder beziehungsweise das Getränk auch Bier nennen zu dürfen.
So, und wie kommt es dann, dass es seit einigen Jahren überall so Bier mit komischen Zusatzgeschmäckern wie Lemon, Exotic Energy und was weiß ich noch sonst so in den Regalen gibt?
Ja, das wird dann nicht wirklich als Bier verkauft, sondern eigentlich als Biermischgetränk, das zum einen Teil aus wirklichem Bier besteht oder aus, man denkt, aus wirklichem Bier und zum anderen aus irgendwelchen Geschmacksrichtungen, Limonaden und solchen Sachen.
Sie sagen, man denkt aus wirklichem Bier. Heißt das, dass in Deutschland verkauften Biermixgetränken gar nicht unbedingt echtes Reinheitsgebot Bier drin sein muss?
Ja, das ist immer so eine Definitionssache. Wie definiert man das Reinheitsgebot? Wie setzt man das Reinheitsgebot heute in großen Brauereien um, in kleinen Brauereien um? Es ist so, auf der einen Seite gibt es Biere, die nicht nach dem Reinheitsgebot hergestellt sind und Zusatzstoffe haben, die völlig in Ordnung gehen. Wenn ich zum Beispiel Biogewürze, Biozimt, Bio-Rohfrüchte nehme und verbraue, dann darf ich das nicht mehr Bier nennen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Biere, die nach dem Reinheitsgebot produziert werden, aber zur Klärung und Filtration Kunststoffpulver enthalten, das danach so gut wie möglich wieder entfernt wird. Und das heißt dann Bier nach dem Reinheitsgebot. Es gibt verschiedene Biere, die nach dem Reinheitsgebot hergestellt sind, aber komplett anders schmecken, weil zum Beispiel der Hopfen zu einer anderen Zeit zugegeben wird. Wenn Sie den Hopfen ganz am Schluss zugeben, haben Sie Aromen, die eher an Früchte und Kräuter und Blumenwiese erinnern, als nur bitter zu sein. Und das ist laut deutschem Reinheitsgebot eigentlich nicht erlaubt.
Reinheitsgebot, ja, schöne Tradition, macht durchaus Sinn bei kleinen Brauereien, schützt mich aber nicht zwingend davor, nicht eventuell Plastik in der Pulle zu haben. Wie
so
kann ich denn da sicher sein, dass ich jetzt nicht mir hier irgendwie PET in den Bauch ziehe?
Das sind wir bei einem großen Problem bei den Brauereien, die wir bei den Lebensmitteln inzwischen einigermaßen gelöst haben, das ist die Deklarierungspflicht. Sowas in der Richtung ausführlich mit E-Nummern und Zucker und solchen Zusätzen gibt es beim Bier eigentlich nicht. Es ist bis jetzt noch nicht mal festgeschrieben, dass draufsteht, wo das Bier überhaupt herkommt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich denke mal, sowas ein bisschen transparenter zu machen, ein bisschen zu öffnen, das wäre eigentlich die Aufgabe, wo der Biermarkt in den nächsten Jahren ein bisschen agieren sollte.
Jetzt würde ich Sie noch ganz konkret um Verbrauchertipps bitten wollen. Ich denke da vor allem an mich als Verbraucher. Also gibt es Biere, zu denen Sie mir absolut raten würden, wo Sie sagen, die empfehle ich?
Wenn Sie jetzt was Individuelles trinken wollen, wenn Sie mal auf die Bio-Schiene gehen, Bio-Biere, die bei zertifizierten Verbänden eingetragen sind, da kann man grundsätzlich schon mal davon ausgehen, dass man da wirklich nichts falsch macht. Und dann natürlich die kleineren Betriebe haben auch nicht so die Möglichkeiten wie die großen Konzerne, irgendwelche großen Manipulationen einzubauen. Ich denke mal, Handwerk und Bio ist eine sehr gute Grundlage für gute Biere.
Über das Reinheitsgebot sprachen wir mit dem Biertester und Autor Harald Schieder. Herr Schieder, vielen, vielen Dank und Prösterchen.
Danke, Prost ebenfalls.
Danke, tschüss. Danke.
2 auf 1.
Wie war das jetzt noch gleich? Erst der Knicks und dann das Eure Hoheit. Wir können uns die gebotene Höflichkeit bei Hofe einfach nicht so richtig merken, aber wir haben den Adelsexperten, der natürlich genau weiß, wie man sich beträgt. Wunderschönen guten Morgen, Jürgen Wollitz.
Ja, schönen guten Morgen auch.
Guten Morgen, Herr Wollitz. Wir haben vorhin schon beim darüber parlieren nachgedacht und überlegt, Höflichkeit bei Hofe, das ist doch irgendwie doppelt gemoppelt. Höflichkeit kommt wahrscheinlich von Benehmen bei Hofe, oder?
Das ist völlig richtig. Das ist einfach höfisches Verhalten, also wie man sich bei Hofe verhält und da ist eben dieser Ausdruck abgeleitet worden.
Jetzt ist es so, dass wir ja normalerweise nicht so eingeladen werden bei Königen, Fürsten, Prinzen und so weiter. Nicht mal, um darüber zu berichten. Sie schon, deshalb, welche Gebote der Höflichkeit sollte man denn in solchem Kontext unbedingt einhalten?
Naja, das kriegt man sehr früh beigebracht. Also ich bin kein Schlipsträger und trotzdem gehe ich immer mit Schlips, wenn ich mal von höheren Herrschaften eingeladen werde, nach dem Motto, ich will ja schließlich bei denen aufs gute Sofa, also muss man sich auch entsprechend benehmen und sonst sieht man eben so aus, als wenn man gerade vom Angeln kommt und das soll es ja nicht sein. Und dann ist natürlich die Anrede ganz wichtig und da kann man sich vorher informieren, da gibt es auch Handbücher, man kann aber auch vorher fragen und da ist es eben ganz wichtig, was Sie eben sagen, schon sagten, wie man anspricht. Man kann nicht einfach Eure Hoheit sagen, wenn es keine ist. Es gibt eine Majestät, es gibt eine königliche Hoheit, eine kaiserliche Hoheit, eine Eminenz, alles Mögliche und das muss richtig sein. Durchlaucht ist nicht Schnittlauch.
Okay, aber zu wem sagt man denn zum Beispiel Durchlaucht?
Durchlaucht ist zum Beispiel jeder Fürst bei uns in Deutschland. Fürst Bismarck, Fürst Schaumburg-Lippe, Sie kennen Schaumi aus Bückeburg. Das sind Durchlauchten.
Okay.
Und auch Fairfried Hohenzollern kennt auch jeder.
Gut, Sie haben gerade gesagt, das ist bei uns so. Ist denn das Betragen und die Gebote bei Hofe grundsätzlich weltweit, also international gleich oder gibt es da auch krasse Unterschiede?
Es gibt natürlich einige Unterschiede. Bei der Queen zum Beispiel sagt man, bei der Königin von England, dass man einmal Your Majesty sagt und dann darf man Ma'am, also Madame, zu ihr sagen. Dann hat sie also begriffen, dass man selbst begriffen hat, wer sie ist und dann ist sie schon ganz zufrieden. Und dann gibt es natürlich noch mal eine Stufe härter in den asiatischen Ländern, Thailand zum Beispiel. Dort kommt man am besten auf allen Vieren an, denn keiner darf höher sein als der König oder die Königin. Aber da muss man auch zu sagen, das hat nicht nur was mit Majestät zu tun, sondern das macht man in den Familien vor den Großeltern beispielsweise auch. Das ist einfach ein Zeichen der Ehrerbietung.
Wenn Sie jetzt eingeladen sind und sagen, Sie wollen aufs gute Sofa bei den Durchlauchten und anderen Adligen, dann ist das völlig klar, warum Sie das machen natürlich, weil Sie nett sind und weil Sie was von denen wollen. Aber gibt es auch so eine Art gesetzliche Regelung? Also haben die auch einen Anspruch, so angeredet zu werden oder ist das heute nur noch Tradition und Höflichkeit?
Nein, nein, da gibt es schon protokollarische Richtlinien, da kann man nachgucken. Ich glaube, die sind sogar bei uns im Bundesanzeiger veröffentlicht. Und da steht übrigens auch zum Beispiel drin, wie man sich den deutschen Adligen gegenüber verhält. Also man darf sie als königliche Hoheit anreden, aber man muss es nicht. Das ist doch ganz beruhigend.
Darf man sie filmen und fotografieren? Also sind Prügelattacken mit Regenschirm gerechtfertigt?
Naja, ich würde sagen, wenn man unhöflich ist, sich auf Grundstücke schleicht und Hausfriedensbruch begeht, dann muss man eben mal sehen, dass man auch keinen vor die Glocke kriegt. Ne?
Wie ist denn das, wenn die Adligen sich untereinander treffen? Wie formell oder informell geht es denn dann unter den höheren Kreisen zu?
Ja, das ist was ganz Eigenartiges. Die sind ja alle irgendwie untereinander verwandt. Und deshalb haben die gar kein Problem damit, Küsschen rechts, Küsschen links. Und die sagen immer einfach, my cousin, also meine Cousin, mein Cousin und meine Cousine, stimmt immer.
Auch zu den Eltern.
Herrlich, wie zwanglos ist das denn? Aber haben Sie auch schon mal, sagen wir mal, das große Protokoll geübt und sind dann mit Kratzfuß angetreten und haben alles richtig gemacht, 10 verschiedene Ansprachen gehalten. Und dann hat einer gesagt, ach, sag doch Franzl zu mir.
Naja, es gibt ja einige Leute, gerade auch jetzt im deutschen Adel, wo man eben nicht weiß, von Hohenzollern zu Hohenzollern oder sonst wo, wo es denn einfach sagt, Sie können gerne Prinz Fairfried zu mir sagen. Das ist dann natürlich so ein Gebot auch wieder, dass man dann eben gerne annehmen soll. Aber es gibt ja auch so Patzer, die man machen kann. Ein Prinz hat mir sogar mal erzählt, er hat als Kind gelernt, wie man Handküsse gibt, eben ganz toll, dass man eben da drüber schwebt und nicht einen Schmatz drauf gibt. Und in seiner Aufregung hat er auch mal einem Mann einen Handkuss gegeben.
Wie süß.
Und der hat auch noch gesagt, ach, das tat doch nicht nötig.
Adelsexperte Jürgen Worlitz über die gebotene Höflichkeit bei Hofe. Auch wenn es doppelt gemoppelt ist, in dem Fall ist es auch sicherer.
Dankeschön, euer Durchhoft.
Vielen Dank, Herr Worlitz.
Tschüss. 2-1.
Sie denken, auf ein Stück Land müssten Sie viel Geld bieten, um es nachher kaufen zu können? Nicht, wenn Sie so ein paar Abstriche machen, zum Beispiel beim Klima oder der Infrastruktur. So haben die Amerikaner für ganz Alaska nur ein Gebot von 0,0004 Cent pro Quadratmeter abgegeben und, Achtung, den Zuschlag bekommen. Wie es zu diesem Verkauf kam, besprechen wir jetzt mit Peter Littke, dem Autor des Buches Vom Zarenadler zum Sternenbanner, die Geschichte Russisch-Alaskas. Schönen guten Morgen, Herr Littke.
Schönen guten Morgen, Auswahl.
Herr Littke, ich habe lange Alaska nicht mehr vermessen, deswegen die Frage an Sie, was haben die Amis denn insgesamt dafür berappen müssen?
Insgesamt belief sich die Zahlung auf 7,2 Millionen US-Dollar.
Klingt jetzt auch nicht doll, da kriegt man nicht mal ein Apartment in Manhattan für.
Ja, klingt nicht zu viel, aber wenn man mal das in etwa auf die heutige Währung umrechnet, sind es ca. 100 Millionen Euro. Gut, die Zahl hört sich dann schon ein bisschen anders an.
Naja, aber wenn man sich überlegt, wie groß das Ganze ist, dann doch schon irgendwie nicht mehr. Wie sind denn die Russen überhaupt auf die Idee gekommen, das zu verkaufen?
Ja, die Anfänge liegen wohl bereits in den 1830er Jahren. Der Grund, warum die Russen überhaupt nach Alaska gegangen sind, war ja der Seeotterfang. Und zu dieser Zeit war der Seeotter schon fast ausgerottet. Die Russen haben sich immer weiter zurückgezogen. Das befestigte Fort, was sie in Kalifornien hatten, hatten sie bereits 1841 verkauft. Und es wurden dann schon Gespräche geführt während der 1830er, 1840 und insbesondere der 1850er Jahren über einen Verkauf von Alaska an die USA.
Okay, so Herr Littke, ich kann verstehen, die Russen wollten nicht mehr, Fischotter war weg. Jetzt kommt der Amerikaner, was will der denn da, wenn es keinen Fischotter gibt? Was gibt's da überhaupt?
Ist eine gute Frage, aber die Amerikaner, die sahen das mehr geopolitisch. Sie wollten auf jeden Fall verhindern, dass dieses Territorium an das britische Empire gegangen wäre im Falle eines Verkaufes. Und so hat es der amerikanische Außenminister Seward dann in die Hand genommen und hat es sehr schön über die Bühne gezogen.
Wie grün waren sich denn damals überhaupt Russen und Amerikaner? Alaska ist kalt, aber Kalten Krieg gab es noch nicht, oder?
Ja, man glaubt es kaum. Die haben sich hier insbesondere in dieser Zeit sehr, sehr gut verstanden. Es gab zum Beispiel auch Besuche der russischen Marine 1863, also kurz vor dem Verkauf, in den Hafen von San Francisco. Dieser Besuch wurde dann von den Amerikanern erwidert 1866. Die Aussichten auf eine Allianz, eine transatlantische Allianz dieser beiden Mächte stand damals übrigens sehr, sehr gut.
Mhm. So, jetzt ist da also Geld geflossen. Sie haben es ja vorhin gesagt, umgerechnet wären das also 100 Millionen Euro in heutigen Währung umgerechnet. Ja. Wurde das denn wenigstens vernünftig angelegt vom Zaren damals, das eingenommene Geld?
Das Problem, was Russland zu der damaligen Zeit hatte, ist in etwa dasselbe Problem, das wir heute in den EU-Staaten haben, und zwar die Überschuldung des Staates. Russland hatte damals einen Haushalt von ca. 500 Millionen Rubeln mit Schulden von 1,5 Milliarden, also das Dreifache des Haushaltes. Es brauchte also jeden Pfennig. Noch 1866, ganz kurz vor dem Verkauf, hat der damalige Finanzminister Reuter den Zaren gewarnt, auch bei größten Einsparungen müssen in den nächsten 3 Jahren 45 Millionen Rubel im Ausland aufgenommen werden, um überhaupt über die Runden zu kommen, sodass die 7,2 Millionen, das sind etwa 11 Millionen Rubel zur damaligen Zeit, ein sehr willkommener Beitrag war.
In den 60er Jahren, da gab es ja den Kalten Krieg, und zwar aber so richtig, ja, fast schon den heißen Krieg, Kuba-Krise und so weiter und so fort. Und ausgerechnet in den 60ern wurden jetzt auch noch riesige Ölvorkommen in Alaska entdeckt. Gab es da nochmal ein politisches Nachspiel zwischen den USA und Russland?
Offiziell nicht. Es gab immer wieder Forderungen einzelner Politiker, die also gesagt haben, okay, das ist damals nicht sauber gelaufen, wir wollen Alaska wieder zurückhaben. Oder andere haben gesagt, gebt uns wenigstens einen Teil von dem Erdölerlös, ihr habt ja so wenig bezahlt.
Oder schickt wenigstens eine Kiste Cola rüber.
Mach doch mal was.
Das sind sicherlich alles Träume. Das ist ein sauberer Vertrag, der auch völkerrechtlich Bestand hat. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und die Russen haben überhaupt kein Interesse, irgendetwas im Pazifik in Frage zu stellen, denn die haben noch eine Frage zu beantworten, und zwar ist das der Konflikt um die Kurileninseln. Sie möchten also nicht, dass irgendwelche Besitzverhältnisse dort in Frage gestellt werden.
Ist denn wenigstens der Otter wiedergekommen?
Ja, der ist wiedergekommen. Heute gibt es wieder signifikante Bestände im gesamten Alaska-Bogen, also von Japan bis wieder an die kalifornische Küste. Der hat sich sehr gut erholt.
Na, da wird es doch bald wieder Zeit für den Verkauf. Demnächst heißt es dann Alaska ab 1 Euro auf Ebay.
Panimaiski Paruski, Otter.
Über den Verkauf Alaskas für ein historisch niedriges Gebot von, ich sag's nochmal, 0,0004 Cent pro Quadratmeter, sprachen wir mit Peter Littke, dem Autor des Buches Vom Zarenadler zum Sternenbanner. Die Geschichte russisch-Alaskas. Vielen, vielen Dank, Herr Littke, und schönen Sonntag noch. Tschüss.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Спасибо und thank you.
2-1.
Wenn man jemanden fragt, welches sind die 10 Gebote, dann kommt, naja, nicht lügen, nicht stehlen, dann wird's schon dünn. Nachdenken, dann kommt vielleicht noch so, nicht Ehe brechen und dann, naja, nicht betrügen oder so ähnlich. Und das war's dann meist. Tja, warum auch 10 Gebote? Wir haben ja das Grundgesetz. Dennoch wollen wir über die archaischen Vorschriften sprechen, mit keinem geringeren als mit Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume. Guten Morgen, Herr Blume.
Hallo, Blume. Guten Morgen, hallo, zwei Wein.
Moses soll die 10 Gebote auf dem Berg Sinai empfangen haben, fernmündlich, oder waren die da schon fertig in Stein gemeißelt?
Also angeblich, also nach der Überlieferung sind sie da in den Stein gemeißelt worden. Die Wissenschaft weiß natürlich, dass es solche Gesetzessammlungen, Gebotssammlungen auch vorher schon gegeben hat. Und man sagt dann so schön, die haben sich dort verdichtet.
Sehr schön. Und dann schweigt man darüber, wie die sich verdichtet haben. Gelten diese 10 Gebote eigentlich immer nur für die Gläubigen einer bestimmten Religion, also zum Beispiel Judentum, Christentum oder so, oder gelten die für alle Menschen?
Ganz arg spannend. Tatsächlich gelten die 10 Gebote eigentlich für das Judentum, für das Volk Israel. Und die gingen damals aus und gehen auch heute noch davon aus, dass für die Nichtjuden die sogenannten noachidischen Gebote reichen. Das sind nur 7 und die sind auch deutlich weniger streng. Und mit denen können auch Nichtjuden Anteil an der kommenden Welt erhalten. Deswegen machen Juden auch gar keine Mission. Und auch Jesus hat es am Anfang ja nicht so damit gehabt, dass er unbedingt gemeint hat, jeder müsse ihm folgen, sondern er hat sich am Anfang ja vor allem auf das Judentum selbst konzentriert. Klare Ansage also, ursprünglich bezog es sich nur auf das Volk Israel.
Ganz kurz, diese noachidischen Gesetze, Sie sagen, die sind weniger streng, so à la lass es dir gut gehen, oder wie sind die?
Ah nee, also da steht zum Beispiel drin, dass man Gott nicht lästern soll, dass man ihn auch keine Götzen anbeten soll, dass man nicht morden soll, nicht stehlen soll und dass man Gerichte einrichten soll, sowie Tiere quasi schützen soll. Das sind also alles Gebote, die können eigentlich alle Weltreligionen und Weltanschauungen erfüllen. Interessanterweise wird noch nicht mal verlangt, dass man an Gott glaubt. Man soll ihn nur nicht lästern. Das bedeutet, also wenn man richtig gut lebt, kann nach jüdischem Glauben auch ein Nichtglaubender durchaus Gnade vor Gott finden.
So, was passiert denn, wenn ich jetzt die Gebote breche? Also ob gläubig oder nicht, was passiert da mit mir?
Also es ist faktisch so, dass natürlich die Religionsgemeinschaften nur deswegen bestehen können, weil sie ihren Mitgliedern bestimmte Gebote nahelegen. Und wenn die nicht befolgt werden, fällt die Gemeinschaft auseinander. Das Schabbatgebot war zum Beispiel für das Judentum ganz wichtig. Dort, wo der Schabbat nicht gehalten worden ist, zerfiel dann meistens auch die Gemeinde. Das bedeutet, natürlich werden dann schlimme göttliche Strafen angedroht. Das können wir wissenschaftlich nicht überprüfen. Das kann man ja nur glauben oder nicht. Aber was man sehen kann, ist, wenn die Gebote nicht mehr befolgt werden, dann löst sich auch die religiöse Tradition auf.
Jetzt wollen wir mal über den heutigen Stand der Gebote und deren Einhaltung sprechen. Also es gibt ja so Gebote wie, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Da wird in meinen Augen heftig gemogelt heute, gerade im Christentum. Also Moslems sind ja ganz fanatisch daran, das einzuhalten. Da darf auch keine Mohammed-Karikatur gemalt werden. So, aber es gibt unglaublich viele tolle Gemälde, gerade in Kirchen, die dann den Gottvater zeigen oder Statuen von Jesus und so weiter. Was ist da los, Herr Blume?
Ja, also auch da ist natürlich die Frage, man kann also sagen, ganz klar, das ist quasi sind Gottesbilder und deswegen werden zum Beispiel orthodoxe Juden auch häufig Kirchen nicht betreten, weil sie sagen, das sind Bilder drin, die da nicht hingehören. In einer Moschee ist das dann weniger ein Problem, da gibt es ja diese Bilder nicht. Christen sagen aber natürlich, dass die Künstler ja wissen, dass es eben nicht Gott ist, sondern eben nur eine Vorstellung von Gott. Also wenn Michelangelo da quasi seine Sixtinische Kapelle malt und dann schon andeutet, das sind nur die Vorstellungen, die wir haben, das ist nicht Gott selber, das wird ja dann auch nicht angebetet.
Aber Herr Blume, wenn meine Kinder mir sowas erzählen, sage ich sofort Ausrede. Auch wenn es sehr schön klingt, wie Sie das formulieren. Wie sehen Sie das persönlich?
Ja, also es ist auf jeden Fall schwierig und ich würde auch sagen, wahrscheinlich hätte Jesus selber Schwierigkeiten damit gehabt, wenn er gewusst hätte, dass einmal Statuen von ihm errichtet werden, vor denen Menschen beten. Das wäre, muss man wissenschaftlich sagen, sicherlich dem Juden Jesus seiner Zeit noch sehr fremd gewesen.
So, Herr Blume, halten Sie denn heutzutage im 21. Jahrhundert das ein oder andere Gebot für obsolet?
Für die Gemeinschaft nicht. Also wenn Religionsgemeinschaften ihre Gebote nicht mehr nach innen befolgen können, fallen sie auseinander. Und es sind ja unterschiedliche Speise-, Kleidungsgebote, die Old Order Amish, die nur Traktoren mit Holzreifen verwenden und. Also wir sehen, dass jede Religionsgemeinschaft Gebote braucht, um sich quasi als Gemeinschaft zu festigen. Und von dem her kann man sagen, sind die Gebote, wenn sie freiwillig befolgt werden, nach wie vor sinnvoll. Wenn sie Menschen aufgezwungen werden, wenn man Menschen Vorschriften macht, an die obwohl sie nicht daran glauben, dann ist es natürlich ein Problem. Das könnte ich dann nicht gutheißen. Wenn sie freiwillig befolgt werden, dann machen die Gebote auch heute noch Sinn.
Bei uns hast du ein Gebot, man soll bei ungefähr 5 Minuten das Gespräch beenden. Das machen wir an dieser Stelle freiwillig. Wir sprachen über die 10 Gebote mit Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume. Er hat auch zu diesem Thema wieder einen tollen Blog-Eintrag mit noch mehr Infos verfasst. Den sollten Sie unbedingt lesen und Sie finden ihn unter www.chronologs.de. Dankeschön,
und
Herr Blume.
Mit einem Song der Toten Hosen. Macht's gut.
Okay, ciao.
2 auf 1.
Sven, ich habe eine Frage. Wenn zwei sich so unterhalten, schwörst du? Ich schwöre. Wer ist das? Was sind das für welche?
Proleten?
Mediziner.
Oh. Ah ja, klar. Mediziner. Denn sie alle haben ja geschworen, also die Mediziner, und haben sich damit auch einen ganzen Sack von Geboten und Verboten aufgeheizt. Den hippokratischen Eid nämlich. Wie sinnvoll der ist und was er noch so alles verlangt, außer den Menschen zu helfen, das verrät uns jetzt einer, der ihn auch geschworen hat. Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer. Guten Morgen, Heyer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Heyer, es ist ja nicht der hippokratische, sondern der hippokratische Eid. Woher kommt der?
Wissen wir. Ist oft in der Medizin, es tut mir so wahnsinnig leid. Wissen wir nicht genau. Also,
was?
Er wird Hippokrates zugeschrieben.
Ja.
Er wird wahrscheinlich nicht von Hippokrates selber stammen, aber er wird wahrscheinlich aus seiner Schule stammen und das ist ja letztlich auch egal. Also auf jeden Fall ist dieser Eid in der Form, in der wir ihn kennen, tatsächlich ungefähr, 2400 Jahre alt.
Und kommt von diesen Pleitegeier, Griechen, richtig?
Kommt aus Griechenland.
So, und was besagt er denn so alles?
Naja, also das ist eine ganz erstaunliche Auflistung dessen, was wir Ärzte tun sollen und was wir Ärzte unterlassen sollen. Das wird geschworen, das wird heute in der Form nicht mehr getan. Es klänge ja auch komisch, wenn eine Gruppe von Ärzten, ich schwöre bei Apollon, Asklepios und Hygieia und so ähnlich.
Fände ich super.
Fände ich auch nicht schlecht.
Ja, fände ich auch
so die
schön,
Ärztevereidigung.
Aber käme dann trotzdem irgendwie befremdlich rüber. Nein, es ist eine relativ detaillierte Sache, die, und das ist das Erstaunliche, das ist ein Text, über den man heute streiten kann. Und zwar nicht darüber, ist das wirklich von dem oder so, sondern inhaltlich wirklich streiten kann.
Okay, also, aber was ist da drin? Du sollst nicht Privatpatienten bevorzugt behandeln, du sollst keine zu teuren Präparate verschreiben. Was ist da drin?
Da ist zum Beispiel die Aussage drin, dass wir auf jeden Fall die ärztliche Schweigepflicht einhalten sollen. Wir dürfen über das, was ich mit einem Patienten bespreche, mit niemandem reden. Mit niemandem nicht, niemals nicht. Und das ist ja hochintelligent, wenn man sich überlegt, dass heute angesichts dieser Terrorzelle aus dem Tiefen Osten ja alle wieder die Vorratsdatenspeicherung ganz toll finden. Und hier ist es zum Beispiel so, dass gesagt wird, mit niemandem drüber reden. Und das würde auch beinhalten, wenn Sie mit mir als Neurologen telefonieren, darf niemand über das Gespräch informiert werden, auch niemand über die Tatsache, dass Sie mit mir telefoniert haben. Weil wenn Sie mit dem Neurologen telefonieren, legt das ja schon gewisse Verdachtsmomente nahe. Also das zum Beispiel wurde vor 2500 Jahren schon ganz ausdrücklich formuliert.
Das also die alten Griechen haben das Telefon erfunden, sagen wir es doch mal. Nee, jetzt mal Spaß beiseite.
Das nein,
also
ganz Spaß beiseite ist gut. Es wird heute darüber diskutiert, darf man Ärzte zwingen, über Patienten zu Auskunft erteilen. Und ich finde es eine ausgesprochen kluge Aussage, dass das hier ganz apodiktisch verboten wird. Nein, darf man nicht.
Schließen wir uns
in
an.
In keiner Situation nie.
Macht total Sinn, aber machen denn alle Sachen, die Sie quasi persönlich ja auch noch geschworen haben, irgendwie Sinn?
Viele von denen ausdrücklich ja. Wenn da stehen, also zum Beispiel steht da ausdrücklich die Aussage, ich darf einem Patienten kein tödliches Gift geben, ich darf einer Frau kein Mittel geben, was zu einer Abtreibung führt. Darüber lässt sich trefflich streiten. Aber schon damals haben sie sich über genau diesen Punkt Gedanken gemacht. Und die Aussage, ich darf einem Patienten kein tödliches Gift geben, wohlgemerkt, wenn er danach verlangt. Nicht, ich darf jemanden nicht umbringen, klar. Ich darf ihm kein tödliches Gift geben, wenn er ausdrücklich danach verlangt. Das ist eine ganz präzise formulierte Aussage, über die jetzt vor kurzem massiv innerhalb der Ärzteschaft gestritten wurde. Also aktive Sterbehilfe ist in dieser Form ganz ausdrücklich verboten. Auch der Umweg über, wird auch im Hippokratischen Eid erwähnt, auch der Umweg über, ich erkläre Ihnen, wie Sie drankommen und wie Sie es dann tun. Nein, das darf ich als Arzt ganz ausdrücklich nicht.
Herr Heyer, wir haben einen anderen alten Griechen, Wikipedias, auch mal befragt nach diesem Eid und haben gefunden, da steht in dem Hippokratischen Eid auch sowas drin, wie dass wenn der Sie unterrichtet hat, also all Ihre Professoren und Dozenten und so weiter, wenn der in Not gerät, dann geben Sie von dem Ihrigen ab und außerdem würden Sie auch seine Nachkommen genauso verpflegen und auch unterrichten wie Ihre eigenen Brüder.
Ja, interessant, nicht? Also auch das ist eine Art von ärztlichem, wie soll ich sagen, Vorläufer des ärztlichen Standesrechts oder so.
Hat Ihr Professor schon mal angerufen und gesagt, ich hab's versaut, ich brauche ein bisschen Geld?
Ja, das Problem bei uns ist ja die Tatsache, dass wir in dem Sinne keinen Lehrer mehr haben. Also früher war es ja so, dass man wirklich einen Lehrer hatte, der einen in die ärztliche, naja, Kunst, wenn man es denn so nennen will, eingeführt hat. Wir sind ja anonyme Niemande im Studium. Keiner meiner, naja, zwei meiner Lehrer werden sich an mich erinnern. Das ist ja schon sehr wenig. Interessant ist, dass da noch ein Zusatz drin steht, dass ich auch nur Schüler unterrichten soll oder darf, die nach der ärztlichen Sitte vereidigt sind. Also das klingt so auch schon nach einer eingeschworenen Gruppe von, also es klingt nach einem abgeschlossenen Berufsstand, nach außen abgeschlossenen Berufsstand. Hochinteressant, und ich finde einfach das Faszinierende, das klingt alles hochaktuell.
Magnus Heyer über den Hippokratischen Eid und die enthaltenen Ver- und Gebote. Vielen Dank, Herr Heyer.
Ich danke Ihnen.
2-1.
Mit dem passenden Gebot, das haben wir ja auch gerade schon besprochen, kann man durchaus auch Schnäppchen machen. Das wissen wir eben in Zeiten von Online-Auktionshäusern. Aber viel, viel länger und in viel, viel größerem Stil kann man das zum Beispiel auch bei Sotheby's, dem traditionsreichen Auktionshaus, gegründet 1744 in London. Dr. Katharina, Prinzessin Susanne Wittgenstein-Hohenstein, ist die Direktorin von Sotheby's Hamburg. Und mit ihr sprechen wir jetzt über Gebote und Auktionen. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Wir haben vorhin schon ein Interview geführt über die gebotene Höflichkeit bei Hofe. Und wenn man mit adligen Personen spricht, jetzt müssen Sie uns leider nochmal helfen im konkreten Fall. Wie dürfen wir Sie denn jetzt richtig an- oder aussprechen? Mit Eurer Hoheit?
Sie dürfen mich einfach mit Frau Wittgenstein anreden.
Okay, dann machen wir das so. Herzlich willkommen, Frau Wittgenstein. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind Direktorin von Sotheby's Hamburg. Kommen Sie da überhaupt noch selbst in den Genuss, Gebote zu hören?
Wie meinen Sie jetzt, Gebote hören?
Na, bei Auktionen dabei zu sein, zu gucken, wie so, die Menschen versuchen, sich zu überbieten.
Weil ich betreue die Kunden in Norddeutschland und reise selbst zu gewissen Auktionen nach London, wo ich dann auch die Gebote von den Kunden, die ich betreue, entgegennehme. Sotheby's hält natürlich sehr viele Auktionen, dass ich nicht zu jeder Auktion reise, aber zum Beispiel für die Auktionen für Impressionismus und klassische moderne oder zeitgenössische Kunst und so Gebiete, die für Norddeutschland sehr relevant sind, da reise ich immer hin und betreue dann auch die Kunden.
Sie haben ja gerade schon gesagt, von Ihren Kunden gesprochen und die Kunden, das heißt, die sind namentlich bekannt. Ist das so ein kleiner elitärer Kreis oder was gehören da so für Menschen dazu?
Nein, das ist kein kleiner elitärer Kreis. Also man muss natürlich sagen, für die hochwertige Kunst ist der Kreis klein, aber durch die heutige Internettechnologie haben wir natürlich ständig neue Kunden. Über unsere Homepage kann man alle Kataloge einsehen, man kann sich Zustandsberichte von den Arbeiten runterladen, man kann Gebote abgeben. Also wir erreichen einen sehr großen Kundenkreis über unsere Homepage alleine und der Kundenkreis wächst ständig. Aber für die hochpreisigen Werke ist der Kundenkreis natürlich wesentlich kleiner als der für die niedrigpreisigeren.
Angenommen, ich sehe was im Internet, was Schönes, was Hochpreisiges. Ich gehe zu so einer Auktion, ich gerate in einen Rausch, ich biete bis zu mehreren Millionen, sagen wir auf den schönen Van Gogh. Wie stellen Sie Ihnen sicher, dass ich den auch bezahlen kann? Denn ich persönlich habe nicht so viel Geld auf meinem Konto.
Im Vorfeld muss man eine Bankgarantie vorweisen, also aus der hervorgeht, dass man über den Betrag verfügt. Also es ist nicht so, dass einfach jeder kommen kann und mitbieten und vorher eine Kopie vom Ausweis verlangt und eben auch eine gewisse Sicherheit muss gegeben sein, dass der Kunde über den Betrag verfügt.
Frau Wittgenstein, du ist ja in Filmen immer wieder gerne mal zu sehen, wie sich irgendein trotteliger Herr während einer Auktion an der Nase kratzt und zack aus Versehen bietet. Gibt's das wirklich?
Also an der Nase kratzt, das ist vielleicht das ist so James-Bond-Film-mäßig, aber es gibt schon, dass man nur ganz kleine Zeichen macht, weil wenn man selber im Saal ist als wichtiger Sammler, sehen die anderen Leute, ob man bietet oder nicht. Und man kann sich schon denken, dass manchmal das die Preisgestaltung etwas beeinflusst. Wenn jetzt ein wichtiger Sammler an etwas interessiert ist, dann denken sich die anderen vielleicht, okay, wenn der es will, dann muss es ja gut sein. Mhm. Also man kann schon sehr gerne bieten, ist auch mit einem Grund, warum viele Leute telefonisch bieten und nicht im Saal sitzen oder über andere Leute bieten, über einen Händler oder einen Consultant, der ihn betreut.
Wenn man für jemand anderen bietet, wie genau ist dann alles abgesprochen? Kennt man sich und hat, sagen wir mal, so einen kleinen Ermessensspielraum von 500.000 Euro oder ist das auf Heller und Pfennig alles vorher geregelt?
Häufig sind diejenigen Personen auch per Mobiltelefon in Kontakt mit dem Käufer. Also wenn jetzt ein Berater im Saal sitzt und mitbietet, hat er am Handy den Kunden, den er betreut, im Zweifelsfall. Oder Die Kunden gehen auch über uns. Das ist eben das Telefonbieten, dass man, das ist etwas, was ich eben auch mache, dass ich dann meine Kunden anrufe und die per Telefon zugeschaltet werden und von mir genau hören, wer, wie hoch das Gebot gerade ist und ob es schriftlich ist oder jemand im Saal bietet und sind somit mit einbezogen ins Geschehen, bleiben aber für die Öffentlichkeit anonym. Also das weiß die Öffentlichkeit nicht, wer bietet jetzt da am Telefon.
Apropos, wie hoch das Gebot ist, was war denn bisher das höchste Gebot, das jemals in Hamburg abgegeben wurde? Wissen Sie das?
Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber es ist schon in einiger Millionenhöhe.
Können Sie so nicht sagen. Können Sie uns dann wenigstens sagen, ob Sie an irgendeiner Stelle mal gemerkt haben, Mensch, da bietet keiner, und selber ein Schnäppchen gemacht haben, weil Sie wussten, das Ding ist wirklich viel wert?
Das dürfen wir selber als Angestellte von Sotheby's nicht spontan handeln. Wir müssen uns im Vorfeld müssen wir schriftlich ein Gebot abgeben, um genau das zu vermeiden, dass irgendwer denkt, man macht jetzt ein Schnäppchen. Also wir selber dürfen mitbieten, aber müssen eben schriftlich festlegen im 24 Stunden oder im Vorfeld der Auktion.
Dr. Katharina Prinzessin zu Sein-Wittgenstein-Hohenstein ist die Direktorin von Sotheby's Hamburg. Mit ihr sprachen wir über Gebote bei Auktionen. Vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Dankeschön, Frau Wittgenstein.
Ihnen auch.
Mach's
Danke.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.